Danke, ja. So, jetzt muss ich mich hier erstmal neu sortieren. Ah, vielleicht noch vorneweg. Ich habe Post vom AVC bekommen, habe da einen Umschlag mit den neuen AVC-Zeitung, dem AVC-Report. Empfehle ich euch, könnt ihr gerne mitnehmen. Genau. So, ich habe eine Predigt mitgebracht, die so im Grunde so weitestgehend in dieses Thema reinpasst, was wir so seit einiger Zeit beobachten. Verschiedene Leute haben über das Herz Gottes gesprochen. Und Heike und ich, wir waren jüngst in einer Gemeinde im Juni zu Besuch da bei Rahl. Und da war eine Predigt und die hat mich sehr angesprochen. Und da habe ich gesagt, das ist Gottes Wort, also warum darf man da nicht mal das zur Grundlage nehmen? Und da ging es im weitesten auch darum, was ist in Gottes Herzen an Freude? Vorgeschaltet aber so die Freude, auch die Gott uns gibt. Das Thema war überzeichnet die Freude. Freude im Herzen haben. Wir, aber Gott hat auch Freude im Herzen. Und das hat mich sehr angesprochen. Und da musste ich auch so an die Predigt von Timo denken. Der hatte ja auch über den Paulus geredet und dass der trotz seiner Situation im Gefängnis Freude hatte. Freude, dass seine Situation dazu beitrug, dass das Evangelium verkündigt wurde und Gottes Herrlichkeit betraf. So, dass das dazu beitrug, dass Gottes Name verherrlicht wurde. Und dass Leute ermutigt wurden, noch mehr im Evangelium zu arbeiten. So, daran hatte der Paulus Freude. Ist ja irgendwie, ja, so ein bisschen unmenschlich, ne? Irgendwie, wenn ich im Knast sitzen würde. Aber das spricht was von seiner Beziehung. Das spricht von seiner Beziehung zu Gott. Wie war er ausgerichtet? Er hatte Freude daran, dass sein Leben, wie auch immer es gerade lief, dazu beitrug, dass Gott verherrlicht wird, dass der Name Jesu verkündigt wurde, das Evangelium verkündigt wurde. Daran hatte Paulus Freude. Und das ist mir so haften geblieben, als der Timo so darüber geredet hat. Und kurz danach waren wir da halt in dieser Gemeinde und haben diese Predigt gehört, so die jetzt die Grundlage ist für das, was ich jetzt hier erzähle. Freude. So vordergründig, worüber freuen wir uns als Menschen? So, wir freuen uns gerade so in der Urlaubszeit, dass wir in Urlaub fahren können, andere Länder sehen. Wir freuen uns, mal eine Pause zu haben, aus der Arbeit rauszukommen, mal entspannen zu können. Viele, viele Deutsche freuen sich total, wenn ihre Mannschaft ein Tor schießt. Dann flippen die aus in den Stadien. Da erlebst du pure Freude. Ja, so. Ich freue mich, dass Gott uns ein Haus geschenkt hat, dass wir einen schönen Garten haben. Das ist mir ein echter Genuss so. Gerade so in der Frühjahrszeit, wenn alles aufblüht, dann stehe ich oft so im Garten oder sitze auf der Terrasse. Und alles ist noch so in Ordnung, ist noch nicht so am Wuchern und ist auch noch nicht so ganz pflegebedürftig. Und das sieht alles schön aus und das erfreut mein Herz. Das erfreut mein Herz. Ja, so. Aber daran erkennt man auch schon, den Nächsten wird das vielleicht gar nicht interessieren. So, ne? Wir sind als Menschen total unterschiedlich. Der eine freut sich darüber, der andere freut sich darüber. Das ist so verschieden, wie Menschen eben verschieden sind. Ne? Ich freue mich über meine Kinder, über unsere Kinder. Ich freue mich, dass Gott uns zwei Mädchen anvertraut hat. Ich freue mich darüber, wenn ich zurückblicke, bei all dem, was da so auf mich zukam an Verantwortung und diese Aufgabe, jetzt verantwortlich zu sein für das Leben dieser zwei Mädchen. Ich freue mich darüber, dass Gott das getan hat, uns Kinder anvertraut hat und dass ich seinen Segen sehen durfte in all den Jahren, zwei wunderbare, nach meinem Dafürhalten, total hübsche Mädchen, Frauen, ja, und sie sind glücklich, so wie sie leben, und sie gehen mit Gott. Sie sind wohlgeraten, intelligent. Also irgendwie so freue ich mich darüber. Ich freue mich. Das hat Gott geschenkt. Ich kann mich darüber freuen. Und man kann sich auch über andere Dinge freuen. Ne? So, wenn man dann so im Studium gute Arbeiten schreibt, alles das, was so herausfordert, im Beruf Erfolg hat, vielleicht eine tolle Arbeit findet. So, alles das sind Auslöser für Freude. Wir haben Hobbys, die wir gerne machen. Oder manch einer freut sich einfach nur, wenn er ins Restaurant gehen kann und was total Leckeres essen darf. Oder er hat es mal, was ganz selten passiert, selber mit der Tochter gekocht. Und freut sich daran. Ja, ja, so. Das ist ein Grund zur Freude. So gibt es viele kleine und große Dinge, über die wir uns freuen können. Manch einer hat plötzlich einen Partner gefunden. Und ein Herzenswunsch erfüllt sich. Und freut sich. Man freut sich. Ja. Im Prediger schreibt, das ist ja überwiegend vom Salomo, glaube ich, der hat so seine Erkenntnis, Kapitel 9 im Prediger. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Werk gefällt Gott. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass es deinem Kopf nicht an Salbe fehlen. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das vergängliche Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Solange dein vergängliches Leben währt, denn das ist dein Lohn im Leben und für deine Mühe, mit der du dich unter der Sonne abgemüht hast. Freude am Leben. In Gottes Wort steht, Gott hat dir das doch alles gegeben. Du darfst dich an den Dingen, die Gott dir darreicht für dein Leben, so wie du gerade da stehst, darfst du dich freuen. Du darfst dankbar sein und genießen. Genieß das. Das, was der Herr dir in deine Hand legt. Damit kann man zufrieden sein. Und auch im Prediger steht, denn was hat der Mensch von all seiner Arbeit und der Mühe seines Herzens, die er unter der Sonne hat? Dann im übernächsten Vers, ist es nun nicht besser für den Menschen, dass er isst und trinkt und seine Seele guter Dinge isst in seiner Arbeit? Aber das sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn, ohne Gott? Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft und Freude. Gott gibt Freude. Gott reicht die Dinge dar für unser Leben und sagt, genieß es, freu dich dran. Ich gebe dir das, dass du dich freuen kannst. Gott gibt Freude. Ist das nicht wunderbar? Und das wirft doch auch so einen Blick auf unser, auf ihn selbst. So, das lässt doch erkennen, Gott freut sich daran, wenn wir uns freuen können. Gott freut sich daran, wenn wir die Dinge, die wir haben, aus seiner Hand nehmen können. Wenn so wie unser Leben läuft, nicht Unzufriedenheit vorherrscht, sondern der Blick auf ihn und so dieses, Herr, du bist da und das, was ich habe, kann ich aus deiner Hand nehmen. Ich kann dir dafür danken und ich kann mich freuen. Ich darf es genießen. Wer Gott gefällt, dem gibt er Freude. Das ist so dieses ganz Menschliche, ne? Dieses ich freue mich, ich empfange was aus Gottes Hand und ich freue mich. Gott gibt gerne und Gott freut sich mit uns. Aber in jeder Beziehung, so wenn ich jetzt hier Lydia und Joe sehe oder andere Ehepaare, Angelika, Jochen, Lilo und Joachim und wir alle. Ich weiß, Wenn meine Frau sich freut, freue ich mich mit. Ne? Das ist doch so, ne? Wenn meine Frau irgendwas erlebt oder erfährt oder bekommt oder sonst was, wo sie echt Freude hat, dann geht mein Herz mit. Da freue ich mich. Das ist einfach so Zeichen unserer innigen Beziehung, unserer Liebe zueinander. Ja, und das ist ja nicht nur in der Ehe so. Selbst wenn wir Freunde haben oder Bekannte oder Arbeitskollegen, wenn ein Kollege befördert, kann ich mich mitfreuen. Ich kann ihm das gönnen und ich freue mich dafür. So, wir freuen uns mit. Und so ist es doch auch in unserer Beziehung zu Gott. Gott freut sich mit uns. Gott gibt gerne. Er bereitet uns Freude. Freuen wir uns mit Gott? Können wir uns an den Dingen erfreuen, die Gott erfreuen? Ich glaube, dass Gott sich darüber freut, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Jesus sagt, freut euch darüber. Freut euch nicht, dass die Dämonen kuschen und dass ihr Gewalt über sie habt, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ich glaube, Gott freut sich total darüber, dass wir seine Kinder sind, dass wir sein Wort verstanden haben, dass es in unserem Herzen Glauben hervorgerufen hat, dass es zu einer wunderbaren Pflanzung geworden ist und dass Leben in unseren Herzen ist. Gott freut sich. Er hat solch einen großen, hohen Preis dafür bezahlt, um diesem seinen Anliegen irgendwo, dass es zustande kommt. Jesus musste kommen und sterben. Er freut sich, wenn jemand Ja sagt zu ihm. Und da bin ich bei diesem Gleichnis, die der Herr erzählt, da in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Ne? Im Lukas Kapitel 15 sind drei Gleichnisse direkt nacheinander erzählt. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und vom verlorenen Sohn. Und diese Gleichnisse sind uns alle bekannt. Und vorgeschaltet ist eine Auseinandersetzung. Das ist die Situation. Eine Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern. Die Pharisäer waren sauer und die murrten, weil Jesus Verkehr hatte mit Sündern, mit Zöllnern, mit Huren, mit Sündern, mit dem Abschaum der Gesellschaft, mit denen, die die Pharisäer ächteten und an den Rand der Gesellschaft drückten und sagten, ihr habt im Grunde kein Anrecht auf das Reich Gottes. Die, die draußen waren, die verloren waren, die sie vielleicht auch als wertlos erachteten, die kamen, so steht es im Lukas 15, ich lese das mal vor, es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, damit ist Jesus gemeint, um ihn zu hören. Da hörten sie endlich mal was von Gott, von seiner Liebe, von seinem Erbarmen, von dem, wie Gott wirklich ist. Sie sahen ihn quasi, den Herrn, den Gott, in Jesus. Da waren lebendige Worte, anziehend, voller Barmherzigkeit. Und das sprach sie an, das zog sie an. Sie kamen aber alle, die Zöllner und die Sünder, um Jesus zu hören. Und das machte die Pharisäer wütend, eifersüchtig, neidisch. Und sie murrten und stänkerten gegen ihn. Er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Tja, das, was nach ihrer Meinung, nach den Gesetzen nicht sein sollte. Und dann erzählte Jesus diese Gleichnisse. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sag euch, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Jesus vergleicht hier die Sünder, die Verlorenen, mit dem verlorenen Schaf, mit einem Schaf. Und Schaf ist so ein Bild, ne? Das ist jetzt nicht so das Wehrhafteste unter den Tieren. Vielleicht auch nicht das Schnellste, wenn es gejagt wird. Es hat anscheinend auch nicht den Orientierungssinn. Es findet nicht alleine zur Herde zurück. Das ist so ein Bild für Schafe, wehrlos, ausgeliefert im Grunde den Gefahren, die da drohen, bis hin zum Tod. Und obwohl es nur eins ist, von doch immerhin 100, ist es dem Hirten so wichtig, dass er die 99 zurücklässt und dieses eine sucht, hinterhergeht. Wo bist du? Was weiß ich, wie der die Schafe beipfeift oder was weiß ich. Er sucht und sucht und sucht. Er hört auch nicht auf zu suchen. Seine Suche hat kein Ende. Jesus sagt, er geht dem Schaf nach, bis er es findet. Bis er es findet. Es ist total wichtig, dieses Schaf in seiner Verlorenheit zu finden, vor dem Tod zu bewahren, vor dem Verhungern oder vor dem Zerrissenwerden durch irgendwelche gefährlichen Tiere. Vor dem Verhungern oder was weiß ich. Es ist wichtig, total wichtig, dem nachzugehen, bis er es findet. Und dann findet er es. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es nicht an die Leine und sagt, jetzt folgt mir mal, sondern er trägt es. Er nimmt es auf seine Schultern und er trägt es. Und das nicht mit Mühen und Schweiß, sondern er freut sich dabei. Er hat endlich sein Schaf gefunden. Es ist echte Freude in seinem Herzen. Eine Freude, die er nicht bei sich halten kann. Sobald er zu Hause ist, werden alle Nachbarn und alle Freunde zusammengetrommelt. Er kann seine Freude nicht bei sich halten. Kommt, wir machen eine Fete. Wir freuen uns gemeinsam. Wir freuen uns, dass ich mein Schaf wiedergefunden habe. Meine Suche, mein Einsatz hat sich echt gelohnt. Ich habe ein Schaf wiedergefunden. Und das ist so sein Bild dafür, welche Freude im Himmel, und ich sage, bei Gott ist, wenn jemand, der verloren ist, der den Hirten verloren hat, der nicht mehr dabei ist, oder vielleicht, ja, der nicht mehr dabei ist, wehrlos ist, auf dem falschen Weg ist, dem der Tod droht, endlich gefunden wird. So groß ist die Freude, dass der Himmel feiert. Der Himmel freut sich. So wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte oder die sich für gerecht halten. Habe ich jetzt hinzugefügt. Nein, Jesus sagt über 99 Gerechte. Die Freude ist riesig. Der Preis, den Jesus zahlte, hat sich ausgezahlt. Und dann geht es in das zweite Gleichnis. Oder welche Frau, das ist so eine Verbindung, das sagt im Grunde, hier geht es thematisch nicht um irgendwas anderes, sondern das ist das Gleiche, nur nochmal mit einem anderen Bild. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet nicht eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe meine Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Die gleiche Geschichte, vielleicht mit einer anderen Betonung. Hier ist es. Eine Drachme von 10 Drachmen. Es gibt so Ausleger, die sagen, das könnte ein Bild sein für den Kopfschmuck der Braut. Die waren in der Regel wohl mit 10 Münzen belegt. Und das könnte ein Hinweis auf die gestörte Beziehung in diesem Bund zu Gott sein. Weiß ich nicht, ist Auslegung. Ja? Aber hier sind nicht mehr 100, da ist nicht mehr die Rede von 100, sondern 1 von 10 ist verloren gegangen. In diesem Gleichnis steht mehr der Wert im Vordergrund. Nicht die Verlorenheit, nicht die Hilflosigkeit dessen, was verloren ist, des Sünders, sondern der Wert. Und er sagt, die Frau stellt alles auf den Kopf in ihrem Haus. Ist ja auch total wichtig, weil so kostbar diese eine Drachme von den 10 Drachmen. Und sie sucht und sucht, bis sie findet. Auch hier wieder, sie hört nicht auf zu suchen, bis sie findet. Und dann ist die Freude wieder groß. Und wieder kann die Freude nicht bei ihr bleiben. Sie sagt, ich habe eine Drachme wiedergefunden. Die eine, die für mich so kostbar ist. Freut euch mit mir. Und wieder sagt Jesus, so sage ich, ne, stopp, so wird auch im Himmel Freude sein über einen. So sage ich euch, wird vor den Engeln Gottes Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Hier ist nicht mehr die Freude nur im Himmel, sondern hier ist ausdrücklich gesagt, wird vor den Engeln Gottes Freude sein. Gott freut sich im Himmel vor seinen Engeln, wenn ein Sünder Buße tut und umkehrt zu ihm. Als drittes kommt dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das will ich jetzt nicht ganz vorlesen, aber ihr kennt die Geschichte. Da ist ein Mensch, der hatte 2 Söhne. Und der eine hatte Gefallen gefunden an der Welt und wollte raus, wollte das alles erleben, wollte die Welt erleben, auf Kosten des Vaters eigentlich. Er hat sich das Erbe auszahlen lassen und geht raus. Und das Leben, stellt er fest, ist hart. Zuerst hat er schöne Zeiten und prasst und genießt das Leben in vollen Zügen. Eben das, was die Welt so zu bieten hat. Bis dann alles weg ist, das Vermögen. Und dann hängt er sich an einen Schweinebauern. Das Letzte eigentlich in der jüdischen Gesellschaft. Schweine zu hüten war nicht so das Ding. Und bei dieser Arbeit landete er und hatte Hunger. Physisch und sehr wahrscheinlich auch seelisch. Und dann kam die Rückerinnerung an seinen Vater, wo selbst die Tagelöhner, die Knechte, immer genug hatten. Und er kehrt um zu seinem Vater und der steht da schon und wartet und hält Ausschau. Wann kommt mein Sohn? Und als er ihn kommen sieht, eilt er ihm entgegen. Dem Sohn, der ein ganz schlechtes Gewissen hat und sagt, ich habe meinen Stand vor dir verloren. Bitte lass mich einfach nur dein Knecht sein, nicht mehr dein Sohn. Und ich finde das so schön, dass der Vater den Sohn empfängt und alle Scham und alle Schande von ihm nimmt. Er setzt ihn wieder in seinen Sohnesstand ein, mit Schuhen, Sandalen, mit dem Siegelring. Und da sieht man dann die Freude. Lasst uns das beste Kalb schlachten. Wir machen eine große Feier. Wir freuen uns. Dieser eine Sohn ist zurückgekehrt. Dieser eine Sohn. Von einem Schaf von 100, von einer Drachme von 10 zu einem Sohn. Der Fokus Gottes auf jeden Menschen, einzigartig, mein Sohn, kehrt zurück zu mir. Halleluja. Für mich so das Kennzeichen dieses Gleichnisses: der Sohn ist so weit weg von Gott, bis in die Gosse geraten. Hier ist nicht so die Verlorenheit im Blick oder der Wert, die Kostbarkeit, sondern die Entfernung. Weit weg vom Vater, vom Vaterhaus, weit weg von seiner Gemeinschaft, von seiner Freude, von dem, was das Vaterhaus ausmacht, weit weg, abgedriftet in die Welt und voll in ihr gelandet und voll in ihr auf die Schnauze gefallen. Ohne Hoffnung. Und der Vater freut sich, dass sein Sohn wieder da ist. Können wir so diesen Blick mittun in unseren Herzen auf Gottes Blick, auf seine Freude? Können wir vielleicht auch uns danach ausstrecken und sagen: Herr, öffne mein Herz für deine Freude, für deinen Blick auf die Verlorenen, auf ihre Kostbarkeit, auf ihre Verlorenheit, auf ihre Entferntheit von dir? Können wir diesen Blick mittun, Herr, dass wir Freude an dem gewinnen, was Jesus getan hat, deine Botschaft zu verkündigen und Menschen einzuladen, zu suchen, bis sie gefunden sind, zurückzuführen zum Vater, dass sie in den Stand der Gotteskindschaft wiederkommen? Können wir uns da nach ausstrecken? Mir fehlt das oft, so in den Dingen des Lebens und, könnte ich jetzt viel aufgehen, ist das manchmal weg. Manchmal ist es mehr da. Manch einer von uns ist auch von Gott so ausgerüstet, einfach das so wirklich auf dem Herzen zu haben. Aber nicht alle. Aber es geht uns alle an. Gott möchte. Er freut sich mit uns über die Dinge, die uns erfreuen. Aber lasst uns in einer guten Beziehung danach trachten, dass wir uns auch an dem erfreuen, was ihn erfreut. Da gibt es sicherlich noch mehr Dinge. Aber das hier, diese Geschichte, wird auch manchmal Evangelium im Evangelium beschrieben. Das ist, glaube ich, so Gottes Herz. Dafür ist Jesus gekommen. Halleluja. Vater, und ich danke dir dafür, Halleluja, dass wir vor dir sein dürfen und dass wir uns erfreuen dürfen an all diesen Dingen, die du, Herr, in deinem Segen für uns bereithältst. Ich danke dir dafür, Vater. Das ist schön, Herr, das ist schön, zu wissen, dass du uns anschaust und dass du dich über uns freust. Dass du uns Dinge darreichst, gibst, an denen wir Freude haben dürfen. Herr, aber mein Wunsch ist, dass du durch deinen Geist mein Herz öffnest für die Dinge, die dir Freude bereiten, für das, was Jesus getan hat. Herr, und ich bitte dich, dass du uns alle dahin mitnimmst. Halleluja. Amen.